Dann wird das mehr Spaß. Lesen wir das nochmals von dem Punkt 17. Wir öffnen die in den Schriften von im Lehrbuch der Kabbalah.
Lo, Habibi. Was ist noch?
Wir haben mit Punkt 16 angefangen im Vorwort zum Buch Panim Meirot und Masbirot. Das befindet sich im Lehrbuch der Kabbalah auf Seite 471, Punkt 16. Nochmal, das Lehrbuch der Kabbalah, Seite 471, das Vorwort zum Buch Panim Meirot und Masbirot. Punkt 16. Rav sagt, wir können sogar mit dem Punkt 15 anfangen, wenn ihr wollt. Gut, fangen wir mit Punkt 15 an. Man soll denn nicht sagen, ich wäre schuld, dass ihr etwas nicht versteht. Also das Vorwort zum Buch Panim Meirot und Masbirot, Lehrbuch der Kabbalah, Seite 470, Punkt 15. Im Lichte des Gesagten wurde es uns zuteil, die Fortsetzung des Ausspruchs zu verstehen, in seiner Sünde am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hebt er dessen Tiefe empor. Und die Weisen, die ihn erkannt haben, haben das von ihnen Erkannte zehnmal verborgen. Und zuvor wurde gesagt, und Adam und Chava, also Eva, waren nackt und schämten sich nicht. Rav sagt, was bedeutet, dass man etwas bedeckt hat, quasi als wäre etwas offenbart und es wurde bedeckt. Also Bedeckungen, Verhüllungen werden gemacht, damit wir auf Basis dieser Verhüllungen klüger werden, ein Update machen, damit wir bereit werden, das zu erhalten, worüber sie gesprochen haben. Habt ihr keine Worte? Kurz gesagt, es gibt eine gewisse Kenntnis, aber diese Kenntnis kann ich nicht begreifen. Was machen die Weisen? Sie verhüllen diese Kenntnis mit Verhüllungen, also Umhüllungen, bedecken es mit allen möglichen Verhüllungen. Und wenn ich eine Verhüllung nach der Verhüllung entdecke, wozu und weshalb sie ist und was sie ist, so bereite ich mich dazu vor, die Sache selbst zu enthüllen. Darum geht es beim Lernen, sogar beim normalen, beim gewöhnlichen Lernen. Vielleicht sind wir uns dessen gar nicht so sehr bewusst, aber in der Weise der Kabbalah geht es nur um die Verhüllung. Wozu braucht man die Verhüllung? Damit wir all diese Verhüllung auf uns nehmen, werden dann diese Verhüllungen bei uns zu Kenntnissen, zu etwas Notwendigen, um die Sache zu erkennen. Um in der Lage zu sein, das zu enthüllen. Deshalb haben sie alle Sachen mit zehnmal, alle Erkenntnisse zehnmal verborgen. Die Weisen haben uns eigentlich damit eine Vorbereitung gemacht, damit wir kommen können und das enthüllen können. Man darf das nicht negativ betrachten. Also nochmals. Punkt 15. Im Lichte des Gesagten wurde es uns zuteil, die Fortsetzung des Ausspruchs zu verstehen. Zitat: In seiner Sünde am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse hebt er dessen Tiefe empor. Und die Weisen, die ihn erkannt haben, haben das von ihnen Erkannte noch zehnmal verborgen. Und zuvor wurde gesagt, und Adam und seine Frau Eva, Adam und Chava, waren beide nackt und schämten sich nicht. Und wisse, dass die Kleidung das äußere Glied darstellt. Aus diesem Grunde geht die Erklärung der Ursache der Sünde am Baum der Erkenntnis dem Ausspruch der Weisen voraus, wie es heißt, der große Lenker, der die Menschen ohne ihr Wissen lenkt. Mit anderen Worten, wurde die Sünde im Voraus geplant. Und das bedeutet wiederum, dass Adam und seine Frau ohne ein äußeres Kli erschaffen wurden und nur über innere Kelim verfügten, die dem System reiner Welten entstammten. Also schämten sie sich nicht, das heißt, sie nahmen ihren Mangel nicht wahr, da die Scham die Empfindung eines Mangels darstellt. Bekanntlich stellt die Empfindung eines Mangels den Urgrund für die Erfüllung eines Wunsches dar. Das gleicht einem Kranken, der, wenn er fühlt, dass er krank ist, bereit ist, sich heilen zu lassen. Wenn er es aber nicht fühlt, natürlich, so wird er natürlich jede Art von Behandlung meiden. In Wirklichkeit ist diese Aufgabe dem äußeren Kli zugeteilt, welches sich in der Struktur des Körpers leer und ohne Licht befindet, weil es dem leeren Raum entstammt. Und es erzeugt im Menschen das Gefühl von Leere und Mangel. Und daher schämt sich der Mensch. Deswegen muss er zum erfüllten Zustand zurückkehren und das umgebende Licht anziehen, welches ihm fehlt und welches bereit ist, dieses Kli auszufüllen. Und darin besteht der Sinn dessen, was die Schrift sagt. Und Adam und seine Frau waren beide nackt. Das heißt, ohne äußeres Kli. Sie schämten sich nicht, fühlten also ihren Mangel nicht. Somit fehlte ihnen das Ziel, für welches sie erschaffen wurden. Doch es ist sehr wichtig, die Erhabenheit des Menschen zu begreifen, den der Schöpfer nach seinem Ebenbilde schuf. Und seiner Frau, die der Schöpfer mit noch größerem Verstand ausstattete, im Vergleich zu Menschen. Wie die Weisen sagten, und der Schöpfer schuf aus der Rippe. Wie erlitten sie also eine Niederlage und wurden so dumm, dass sie sich nicht gegen die List der Schlange zu wehren wussten? Andererseits, wie konnte diese Schlange, von der es heißt, sie wäre das bösartigste Tier des Paradieses, mit ihren dummen und leeren Lippen aussprechen, dass wenn sie vom Baum der Erkenntnis essen, sie dem Schöpfer gleich würden? Und wie fand diese Dummheit Antwort in ihren Herzen? Und auch, wie es weiter heißt, dass Eva nicht aus dem Wunsch heraus, für den Schöpfer zu werden, die Frucht des Baumes der Erkenntnis aß, sondern aus ihrer Einfalt heraus, weil die Frucht schmackhaft war. Und ist das auf den ersten Blick nicht ein tierischer Wunsch? Eine tierische Lust? Rav sagt, Aviut Shoresh Aleph, bis zur Mitte von Bina. Das ist eine tierische Aviut. Das heißt Domem Zomeach und Chaya, bewegungslos, pflanzlich, tierisch. Dort, wo man sich nicht schämt und nichts fühlt, was zum äußeren Kli gehört. Das äußere Kli, das ist die Schlange. Die Schlange muss sich verbinden, um diesem Geschöpf, welches nun Adam schon wachsen muss, die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Es hat eigentlich gar nichts und es hat gar keinen Kli, den Unterschied zum Schöpfer zu fühlen, beziehungsweise die Anhaftung an den Schöpfer zu fühlen. Deshalb muss man diesen Adam durch all jene Handlungen und Zustände führen, die wir jetzt unmittelbar lernen werden. Fragen? Moshe fragt, können Sie vielleicht eine Einleitung machen, worüber lernen wir? Über welchen Adam schon? Ist es das System oder was ist das? Rav sagt, wir sprechen jetzt nicht über den Adam, der einmal vom Affen abstammt, wenn du ein Darwinist bist, sondern worüber sprechen wir? Oder sei, wenn du ein Marxist bist, sag, wer du bist, was du meinst. Adam Harishon wird eine spirituelle Struktur bezeichnet, also ein Kli. Wir sprechen sonst über nichts anderes außer die Kelim. wo in diesem Kli ein Aviut von Shoresh und Aleph ist. Nun sagen wir die Hälfte von Bet, wo der Adam außer sich selbst nichts fühlt, so wie die Tiere, die das Vieh und die Menschen, die auf der Straße sind. Sie haben keine Empfindung des Nächsten, weil sie nicht hinausgehen können, diese Empfindung des Nächsten, sondern sie fühlen sich selbst wie Tiere. Du siehst, so wie ein Panther jemand etwas ein anderes Tier schnappt oder ein Löwe, dann fühlt es dieses Tier, das es jetzt geschnappt hat oder gerissen hat, aber es fühlt es in sich selbst. Das bedeutet, in seinem eigenen Willen zu empfangen, das, wie dieses Gerissene ihm jetzt nun gut tut. Und das, was man im Willen zu empfangen fühlt, das ist das bewegungslose, pflanzliche, tierische, nur um in der Absicht, um selbst zu genießen. Das heißt, man flieht von dem Leiden und strebt nach Genüsse. Und das war ein Mensch, das war ein Adam, ein Mensch, der gelebt hat, bevor ein neues Verlangen in ihm aufgetaucht ist. Jeder Mensch in dieser Welt, jeden Menschen in dieser Welt kannst du Adam Harishon nennen. Warum? Weil er kein Ego hat. Der Mensch kein Ego hat. Er hat nichts. Er wird gelenkt durch die höhere Kraft. Und deshalb heißt er Malach, also Engel. Hat er einen bösen Trieb? Yetzerara? Nein, er hat keinen bösen Trieb. Aber er stiehlt doch und lügt und betrügt. Aber all das ist kein böser Trieb, sondern das ist ein Befehl von Natur aus. Das kommt nicht von ihm. Deshalb kann ihm das nicht zugeschrieben werden. Hat ein Löwe einen bösen Trieb? Nein, warum hat ein Mensch einen bösen Trieb? Niv, manchmal hörst du, ich bin so ein Mensch, ich bin so rein und geläutert. Aber ja, der Mensch ist tatsächlich so. Von Seiten des Schöpfers hat er nichts Böses. Es heißt doch, alle ähneln dem Vieh. Man ist ein Engel, ein Gelenkter. Moshe fragt, aber worüber sprechen wir? Über ein System? Worüber sprechen wir? Wir sprechen über das Verlangen. Das Verlangen, welches in einem Zustand ist, wo es komplett von oben gelenkt ist, heißt Adam Harishon vor dem Sündenfall. Es hat kein äußeres Kli, sondern sein inneres Kli. Das ist ein Genuss von dem zu schöpfen, was es hat. Was er hat. Was möchte er genießen? Essen, Sex, Familie, Geld, Macht und Wissen. Aus. Sieh dir an, was für eine Form die Menschen haben. Das ist alles. Der Mensch hat keine Verbindung mit dem Schöpfer. Keine gute und keine schlechte Verbindung. Nichts. Sondern so wie er zur Welt gekommen ist, so lebt er. Deshalb kann man nicht zu ihm kommen und ihn zu etwas anderem bitten. Denn jeder würde sagen, geht doch zu meinem Meister, der mich geschaffen hat. Und damit hat er eigentlich recht. Darf ich eine Frage stellen zu den Herangehensweisen, die Sie vorgestellt haben? Wir sehen in der Kabbalah, dass es eine Herangehensweise gibt, dass sich alles entwickelt hat. Das steht auch in vielen Büchern, dass die der Kabbalah gefolgt sind. Was ist geschehen, sei es im Verstand oder nicht im Verstand, aber ist irgendwas passiert, wo das, was sich nicht richtig entwickelt hat? Rav sagt, frag doch dich und frag all deine Freunde, die hier sitzen. Wer möchte gemäß der Kabbalah wirklich arbeiten? Er hat wahrscheinlich den Brief von Bala Sulam nicht gelesen, wahrscheinlich. Den Brief Nummer 70. Egal, dort sagt der Bala Sulam, dass es Kriege gegeben hat. Als wir nach Israel gekommen sind, als man nach Israel gekommen ist und nach der Wüste der erste Tempel aufgebaut wurde, waren alle in einer Form, wo wir es wirklich verdient haben, das Kli aufzubauen, wenn die Stufen des Gebens abgeschlossen wurden, des Empfangens, also Geben um zu geben, und man durfte auch empfangen um zu geben. Beim Geben um zu geben fängst du an, mit dem Willen zu empfangen zu arbeiten. Und auch diese ist in der Absicht zu geben. Das ist eine komplett andere Technik als das Geben, um zu geben. Geben, um zu geben, bedeutet, dass du nur deinen Willen zu empfangen ständig annullierst und weiter annullierst und weiter annullierst. Ich erkläre das jetzt in so einer Weise, dass das ein wenig verständlich ist. Und was ist Geben, um zu empfangen? Das ist zuerst mal entgegengesetzt, verkehrt. Ich muss empfangen und durch mein Empfangen noch geben. Dadurch werde ich zu einer Kraft des Gebens, weil beim Geben, um zu geben, gebe ich eigentlich gar nichts. Ich füge dem nichts hinzu, sondern ich bin binar, ich bin frei, ich schwebe. Man darf nicht denken, dass das so ist, weil ich das Ganze auf Basis eines Willens zu empfangen mache, aber ich arbeite nicht mit den Genüssen. Meine Genüsse sind nur daher, dass ich mich dem Schöpfer zuschreibe und nicht meinem Willen zu empfangen selbst. Fangen, um zu geben. Das ist das, dann wenn ich empfange und große Genüsse vom Licht habe, das heißt in meinem Willen zu empfangen, habe ich ein riesengroßes Verlangen und es füllt die Genüsse vom Licht. Der Schöpfer hat das eine auf Basis des anderen geschaffen und gibt ihm Füllung und wir wissen gar nicht, was das ist. Das macht bloß einen verrückt. Das muss ich in Anhaftung und im Geben erhalten. Und wie sehr ich damit dem Schöpfer gebe. Wie kann ich das weitervermitteln? Als sie angefangen haben, darin zu arbeiten, haben die ganzen Kriege bei uns angefangen, Unruhen, große Probleme und Kriege. Nicht, dass sie das wussten oder nicht wussten, sondern das war ja ebenfalls von oben geplant, weil man zum dritten Tempel gelangen musste und das war jetzt nur momentan der erste Tempel. Sie mussten all die all das durchmachen und sind aber um letztendlich zum dritten Tempel zu gelangen. Auf dem Weg dorthin gab es Kriege, wirklich einen Blutbad, Blutmeer. Das sind keine, nicht bloß einfach Diskussionen, so wie in der Knesset, im israelischen Parlament, sondern im Endeffekt führte das zum babylonischen Exil. Und obwohl sie das dann ein bisschen korrigierte, so haben sie dann das Geben, um zu geben, korrigiert, also die Stufe des Gebens, um zu geben, beim zweiten Tempel. Das ist dann nicht mehr empfangen, um zu geben, sondern geben, um zu geben. Doch darin konnten sie ebenfalls nicht den Bestand, konnten dem ebenfalls nicht standhalten und das nicht ebenfalls bewahren. Und wir wissen, welche Kriege es beim zweiten Tempel gab. Sie hätten keine Römer und keine Griechen gebraucht, sondern haben sich gegenseitig umgebracht. Die Arbeit ist eine sehr, sehr schwere Arbeit. Nicht, dass es für uns schwer ist und dass wir daraus was lernen müssen, sondern unser Weg ist nicht so. Dort, das war im Abstieg, im Widerstand. Aber wenn du die Leute, wenn du fragst, warum das geschehen ist, so sage ich, dass es zuerst mal wegen dem allgemeinen Programm geschehen ist, das musste sich so verwirklichen, so wie Rabbi Akiva das gesagt hat, dass er glücklich ist, dass das so sein muss. Zweitens verstehen wir nicht, was es bedeutet, zu empfangen, um zu geben. Aber wie dem auch sei, all das musste so sein, wie es ist, wie es war. Moshe sagt, ich meine bloß, also wenn man den Ari fragt, dann sagt er, dass auch in Sfat Emet, in dem Buch Sfat Emet steht geschrieben, dass der Mensch aus dem Affen entstanden ist, aber in den anderen religiösen Büchern steht, dass die Schöpfung in 6 Tagen war. Wo gab es diese Differenz? Wo ist diese Differenz geschehen? diese Abweichung. Es gab da keine Abweichung. Es ist dasselbe Inhalt, bloß in unterschiedlichen Ausdrucksweisen. Das sind keine sechs Tage, sondern sechs Stufen. Jetzt, wenn wir den Zohar lesen, der Zohar verbindet alles, die Sprache der Kabbalah und die Sprache der Zweige, die Sprache des Midrash, die Sprache des Tanach manchmal. Also all diese kombiniert er. Und es gibt auch sehr, sehr viele Parabeln. Man kann das ausdrücken in unterschiedlichen Sprachen, obwohl er sagt, dass die Sprache der Kabbalah alles abdeckt, weil du eigentlich alles ganz exakt nutzt, Or und Kli. Aber in der Einkleidung, in andere Formen, die in unserer Welt näher sind, einer Wirklichkeit, die quasi uns nahe ist, einer Eingebildeten, aber um uns einen Eindruck zu geben und uns eine Veränderung, eine innere Reibung zu geben, damit wir ein bisschen bereit sind in der Empfindung, im Verstand, in irgendetwas, um zu sagen, dass das eine dem anderen entspricht, um uns zu entwickeln. Also dürfen wir nicht zuerst einmal Menschen ausschließlich gemäß der Kabbalah zu unterrichten, sondern wir müssen ihnen ja auch eine andere Sache beibringen, eine andere Sprache. Moshe fragt, aber es gibt doch die Form der Entwicklung. Also ich wurde so erzogen, dass es wirklich Götzendienst ist, Aberglaube zu sagen, Götzendienst, dass es eine Entwicklung gegeben hat und das nicht, sondern dass es hier etwas, also wie ist es entstanden, dass die Kabbalisten so das Volk erzogen haben? In Ursache und Wirkung, dass sich alles aus der Alge beispielsweise entwickelt hat. Rav sagt, ja, es ist aber tatsächlich so. Moshe sagt, nein, ich frage nicht das. Warum hat man das Volk so erzogen, dass jetzt, wenn wir die Entwicklung betrachten, dass also, ich verstehe nicht. Also das, was Moshe sagt, ist, dass in der Religion die Menschen erzogen werden, dass es irgendwie einen Zauber gegeben hat, dass die sechs Schöpfungstage so waren und dass es nicht Ursache und Wirkung folgt. Aber er sagt, in den chassidischen Büchern gibt es Ursache und Erklärungen von Ursache und Wirkung. Also er fragt, wie kann es diese Differenz geben? Wann ist es passiert, dass es diese Abweichung gegeben hat? Also im Buch Sfat Emet schreibt der Schriftsteller, dass es eine mittlere, eine Zwischenstufe geben muss. Er erzählt es über Itro und dann erklärt er über den heiligen Ari, dass auch der Mensch vom Affen abstammt. Also was geschieht, was geschah, dass wir so, plötzlich so erzogen wurden, was wirklich entgegengesetzt zur ganzen Wirklichkeit ist. Und dass gerade die Kabbalisten das so gemacht haben. Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Du sprichst über Politik und die moderne Erziehung. Ich weiß nicht, ich habe keinen Bezug dazu. Ich sagte das. Als ich mit meinem Verstand, mit meinem gesunden, modernen, wissenschaftlichen Menschenverstand zur Torah gekommen bin, habe ich eine Geschichte gesehen und habe verstanden, dass diese Geschichte vollkommen verschlossen ist, verhüllt, dass da etwas Verborgenes ist. Aber was? Das weiß niemand. Und ich habe jemanden gesucht, der mir das erklären kann. Und so bin ich zu Rabbi Silbermann nach Jerusalem gekommen, Yitzchak Silbermann und danach zum Rabash. Also ich war zwei, drei Unterrichten bei Berg, habe gesehen, dass er Blödsinn spricht, hat über kosmische Kräfte gesprochen, hat, dass vom Mond irgendwelche Kräfte kommen, von den Sternenkräften. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und danach war ich beim Rabash. Okay, ich war noch bei anderen Kabbalisten, bei Baba Sali und anderen Greisen. Aber Sie konnten es nicht erklären. Sie hatten zwar Erkenntnis, aber sie konnten es nicht erklären. Das ist nicht die Kabbalah von Ari, sondern die antike, sephardische Kabbalah. Auch Kabbalah, aber eine andere Herangehensweise. Und ich habe mich halt nur mit dieser Methode von Aschlag verbunden. Das hat mich angesprochen. Was damit in der Orthodoxie gemacht wurde, weiß ich nicht. In der orthodoxen Welt habe ich ein halbes Jahr in einer Yeshiva gelernt, in Kfar Chabad. Ich hatte einige Jahre Unterrichte in Gemara, also im Talmud, Traktat Shabbat, Baba Metzia, Baba Batra. Ich habe ein wenig in Sanhedrin gelernt, Traktat Sanhedrin. Unterschiedliche Sachen. Aber ich habe mit ihnen nicht diskutiert, weil ich habe gesehen, dass es niemanden gibt, mit dem man diskutieren kann. Es gab niemanden, mit dem man reden soll. Sie haben schon gesehen, dass ich beim Rabash gelernt habe und sind zu mir gekommen, um mit mir zu diskutieren. Und ich habe gesagt, schaut, ich habe erst jetzt angefangen zu lernen, ich verstehe dort noch gar nichts. Bloß es interessiert mich. Also sind sie zu Rav Fischer nach Rehovot gekommen, seligen Andenken, er war bereits einst sehr, sehr alt, war aus, ich glaube, aus Holland. Und er hat ihnen gesagt, lasst ihn in Frieden, es gibt solche Menschen, die das brauchen. Es gibt, die haben keinen Ausweg. Und ich fühle, dass er das braucht. Er hat solche Fragen und er muss diese Fragen füllen. Er muss Antworten darauf finden. Also haben sie mich in Ruhe gelassen. Er war sehr, sehr klug. Ob er selbst Kabbalah gelernt hat, weiß ich nicht. Das war niemandem bekannt. Aber er war sehr, sehr geschätzt, war sehr bescheiden. Er war der Rabbiner der orthodoxen Siedlung, orthodoxen Ortschaft. Er wohnte in Rehovot. Ich bin zu ihm gekommen, habe über den Etrog Fragen gestellt, über alle möglichen Sachen. Deshalb weiß ich, kann ich dir nicht sagen, über all diese Formen der Diskussion und was war und ob es das gegeben hat und nicht zwischen den einen Kabbalisten und anderen Kabbalisten, ich weiß es nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe ein Ziel, das ich zu erlangen habe und auf dem Weg mit den Leuten zu diskutieren und was jeder einzelne von ihnen denkt. Wer weiß das überhaupt? Wer weiß heute überhaupt schon etwas? Du hast heute keine Autorität, die dir was erklären könnte und sagen kann, dass dies dem folgt und so. Auch in der Welt Kabbalah hast du die Methode von Vilna Gaon, von Bala Sulam, von Ari, von wer versteht all diese Sachen? Wer kennt sich schon wirklich aus? Deshalb habe ich all diese Sachen quasi beiseite gelegt, habe ein X drauf gemacht und fertig.
Aber
als ich Bücher gelesen habe, wie zum Beispiel Maor Veshemesh, also Sonne und Licht, oder Degel Machane Ephraim, also das Lager, die Fahne vom Lager Ephraims, so sehe ich absolut keinen Unterschied zu Bala Sulam. Die Sprache war bloß ein bisschen reicher. Bala Sulam hat sich sprachlich nicht so sehr ausgedrückt, aber dort gab es eine sehr schöne Sprache, sehr literarisch. Amud Veshorosh Avoda. Also es gab viele Bücher, die ich so gelesen habe, auch Rabbi Mendel aus Vitebsk. Das war sehr interessant, weil er aus meiner Stadt war. Pri Haaretz, also die Frucht des Landes, außer den kabbalistischen Büchern. Isaac Hover. Ich habe viele Bücher von Rabbi Moshe Cordovero gelesen, Ramak. Vor dem Bala Sulam habe ich versucht, in den Schriften von Ramak was zu finden, doch ich fand keine Methode. Es gab viele, viele Worte, aber keine Methode. Ramchal hat mich angesprochen. Ich habe mich mit ihm verbunden, aber die Sprache war schwer. Das war eine schwere Ausdrucksweise. Den Gaon aus Vilna, den den kann man nicht verstehen. Man muss hier wirklich eine, auf einer spirituellen Stufe sein. Er schreibt nicht für Anfänger. Und als ich die Bücher von Baal HaSulam gesehen habe, habe ich gesagt, wow, du kannst ja nicht, das ist etwas, du kannst, das war ein Kabbalist, der wirklich zwischen einem Kabbalisten war und einem gewöhnlichen Menschen, der sich so ausgedrückt hat. Und alles andere, was ich geprüft habe, da habe ich niemanden anderen gefunden. Oder es gab Philosophen, von denen ich gelesen habe, Gershom Scholem und andere Philosophen, aber ich habe sonst keine Kraft darin investiert. Wenn du mich fragst, was ich über all diese Geschichten denke, was sie schreiben, ich habe keine Ahnung. Ich diskutiere auch nicht mit den Leuten. Manchmal, wenn ich mit diese Leute antreffe, dann sagen sie, du hast aber dies und jenes gesagt. Ganz Orthodoxe, die all das nachverfolgen, was ich sage. Aber ich habe ihnen nichts zu antworten. Ich fange nicht an mit den Diskussionen. Ich lerne halt so, gemäß wirklich eine sehr, sehr eingeschränkte Quelle. Den Baal HaSulam. Gut, es gibt viele so wie er, aber gut. Lasst uns weitermachen. Schickt den Brief Nummer 70, dass er das lesen soll. Lesen wir Punkt Nummer 16. Punkt 16 aus dem Lehrbuch der Kabbalah, vom Vorwort zum Buch Panim Erot Masberot. Und es ist notwendig zu klären, was diese zwei Arten der Analysen darstellen, die wir benutzen. Die erste Analyse ist die Bestimmung von Gut und Böse. Und die zweite Analyse ist die Bestimmung von Wahrheit und Lüge. Das bedeutet, dass der Schöpfer eine klärende Kraft in jedes Geschöpf einprägte, die in ihm wirkt und ihm dabei den erwünschten Nutzen bringt und dabei hilft, die erwünschte Vollkommenheit zu erreichen. Die erste Analyse ist die Wirkungskraft des Körpers, dessen Handlungscharakter durch die Empfindungen süß und bitter bestimmt wird. Der Mensch verschmäht die Empfindung der Bitterkeit und meidet sie, weil sie ihm schlecht tut, liebt aber die süßen Empfindungen und strebt nach ihnen, weil ihm das gut tut. Und diese Kraft, die auf den bewegungslosen, pflanzlichen und tierischen Stufen der Wirklichkeit handelt, reicht aus, um zum Abschluss der erwünschten Vollkommenheit zu führen. Zusätzlich dazu gibt es die Menschenart, in welche der Schöpfer die Kraft des Verstandes einprägte, die nach dem Prinzip der zweiten Analyse wirkt. Sie stößt die Lüge und die Eitelkeit angewidert von sich weg und zieht wahre Dinge näher zu sich. Der ganze Nutzen besteht in einer riesigen Liebe. Diese Analyse wird als die Analyse von Wahrheit und Lüge bezeichnet und sie wirkt nur auf der Stufe des Menschen, und zwar in jedem gemäß seiner Entwicklung. Und wisse, dass diese zweite Handlungskraft erschaffen wurde, und zum Menschen in verborgener Form von der Schlange überging, da keine andere Kraft erschaffen wurde, außer der ersten, die zwischen Gut und Böse unterschied, was ihm zu jener Zeit ausreichte. Ich werde das an folgendem Beispiel verdeutlichen. Wenn in unserer Welt die Gerechten belohnt würden, weil ihre Taten gut sind, und die Sünder bestraft würden, weil ihre Taten schlecht sind, dann würden wir die Heiligkeit mit Gut und Süß identifizieren. Und Sitra Achra würden wir mit Schlecht und Bitter definieren. Und in diesem Fall müsste die Schrift das Gebot der Wahl so bestimmen. Siehe, ich gab dir Süßes und Bitteres und wähle dir das Süße. Und dann wäre allen Menschen die Erreichung der Vollkommenheit garantiert, da sie Verbrechen meiden würden, weil sie sich schlecht fühlen würden, wenn sie diese begingen. Und ihre einzige Sorge wäre die Suche nach dem Schöpfer. Tag und Nacht, da es ihnen gut und süß wäre, so wie es die Dummen heute in Bezug auf den Körper und auf seinen Schmutz tun. So war auch Adam Harishon, da der Schöpfer ihn so schuf und ihn im paradiesischen Garten zur Arbeit und zum Schutz platzierte. Und die Weisen erklärten, zur Arbeit, das sind die positiven Gebote. Und zum Schutz, das sind die negativen Gebote, also die Verbote. Die positiven Gebote bestanden darin, von allen Früchten des Gartens zu essen und zu genießen. Und die Verbote bestanden darin, nicht von den Früchten des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Und das positive Gebot war süß und angenehm. Und das negative Gebot bestand in der Zurückhaltung vom Verzehr einer Frucht. Bitter wie der Tod. Und hier gibt es nichts, worüber man sich wundern sollte, nämlich wie man dies als Gebote und Arbeit bezeichnen könne. Denn Ähnliches finden wir in unserer Arbeit auch heute, wenn wir am Schabbat und an Feiertagen genießen und dadurch der höheren Heiligkeit gewürdigt werden. Und dadurch, dass wir Kriechtiere meiden, alles, was der Seele des Menschen zuwider ist, erhalten wir eine Belohnung. Folglich bestand die Wahl in der Arbeit von Adam Harishon in und wähle das Süße. Folglich bedurfte er von seinem gesamten Körper nur seines Gaumens, um zu wissen, was der Schöpfer ihm zu tun befahl und was nicht.
Ist klar, der Zustand von Adam Harishon, alles ist deutlich und bewusst, sowohl im Verstand als auch im Herzen. Im Verstand sagt er, dass es schlecht ist und der Gaumen, das heißt der Geschmack, sagt ihm, das ist bitter. Aus! Oder er sagt im Verstand, dass es gut ist, und der Gaumen sagt ihm, dass es süß ist. Und alles ist klar. Es gibt keine Zweifel und keine Schwierigkeiten. Süß, bitter und süß. Sondern danach entsteht die Verwirrung. Also der wird gemischt zwischen bitter und süß und Wahrheit und Lüge. Es ist scheinbar klar, ich spüre, was bitter und süß ist. Nein, das, was mir süß ist, ist mit jener Lüge, Lüge vermischt, welche mich im Endeffekt zum Tode führt. Was?
Zuvor haben wir gelesen, dass Eva, als sie die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gekostet hat, dass sie sehr genoss. Was hat ihr dabei geschmeckt?
Süß, sehr süß.
Das ist der Baum der Erkenntnis. Also welchen Unterschied gab es zwischen all den Früchten, die im Garten Eden?
Ich öffne die Augen, ich verstehe, ich spüre alles, nehme alles wahr. Wow. Vorher war ich wie ein Kleinkind, mich etwas sehr Geschmackvolles kostet, was sehr schmeckt. Für ein kleines Kind ist das genug. Wow, schmeckt sehr gut. Es genügt ihnen. Aber dann, wenn ich bereits anfange, neue Instrumente zu bekomme, und ich habe noch weitere Instrumente bekommen, das ist Achab, außer Galtavena habe ich noch dazu bekommen, und in Achab bekomme ich noch die Füllung, eine Füllung. Das heißt, die ganze Wirklichkeit, alle Welten, die ganze Welt, das ganze Universum, alles, das erfüllt meine egoistischen Empfangsgefäße, erfüllt das, nicht die altruistischen Gefäße. So kann man dann nicht mehr sagen, das ist so ein Geschmack, wo wir nicht wissen, was das ist. Das ist das Licht Ein Sof.
Also, zu jeder Zeit hat er alles quasi erhalten, Wahrheit und
alles,
Lüge.
Alles. Es gibt in so einem Zustand keine Lüge. Es ist alles offen. Es gibt nur das höhere Licht, welches das ganze Kli erfüllt. Kenntnis, Bewusstsein, Empfindung. Ich kann das gar nicht zum Ausdruck bringen. Instrumente, Kilim, Enzov, unendlich stark.
Also bin nur noch dem Schöpfer Zufriedenheit zu verleihen. Das heißt, alles zu empfangen und zu geben. Das war der zweite Geschmack?
Nein, den Schöpfer Genuss zu bereiten ist ein Mittel. Es bleibt nur die einzige Möglichkeit, so zu sein wie der Erschaffer, wie der Schöpfer selbst. Das ist das, was sein muss. Ihm Freude zu bereiten ist ein Mittel.
Also ist die zweite Kostprobe, das zweite Kosten, so zu sein wie der Schöpfer?
Das zweite Kosten ist es, damit er Kelim bekommt, um zum Menschen, zum spirituellen Menschen zu werden. Denn vorher ist er nur in der tierischen Stufe geblieben. Vorher haben sich erst nur die Augen geöffnet im ersten Kosten, aber er hat dieses Kind noch nicht erworben. Er kann damit noch nicht arbeiten, um so sein wie der Schöpfer. Der Schöpfung sieht es zur Anhaftung, zur Angleichung zu gelangen mit dem Schöpfer, so zu sein wie er. Langsam, lasst uns langsam. In Ordnung.
Frage aus Moskau. Wie hat die Schlange geholfen zur Klärung von Wahrheit und Lüge?
Die Schlange sind egoistische Kelim-Instrumente, welche sich jetzt mit dem Aufbau Adam verbunden haben, welche vorher abgeschnitten, beschnitten war. Diese Kelim, welche sich jetzt Adam angeschlossen haben, die kannst du als Schlange bezeichnen. Das ist noch ein System, hat sich noch ein höheres System angebunden. Die Schlange. Ja.
Es stellt die Frage, warum das als Mitzvot bezeichnet wird. Und das ähnelt auch dem, was wir in unserer Welt machen. Also worin ähnelt, ist es ähnlich und worin, weshalb nennt man das Mitzvot, Gebote?
Der Mensch, der verschiedene Mittel verwendet und weitere zusätzliche Erscheinungen daraus, also Phänomene sich ergeben, der zusätzliche Genuss wird bezeichnet als Genuss aus dem Gebot. Du siehst, wie die Menschen handeln. Ich kann nicht darauf noch tiefer eingehen, denn das ist ein... Aber sagen wir das so, Leute genießen. Leute haben darin einen Chisaron, einen Mangel, einen Wunsch. Du kannst solche Chisaronot, solche Mängel hervorbringen, welche nicht mit der Gebote der Tora, nichts mit der Gebote der Tora zu tun haben. Aus. Jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob ich noch weitere Worte haben werde. Lass uns wieder lesen. Nein. Nicht von Anfang an. Vielleicht von der Mitte. Des Absatzes. Na? Vielleicht lasst uns fortsetzen. Ich möchte all diese Dinge durchlaufen. Das ist also einige Seiten spricht er darüber. Es ist keine einfache Sache. Das sind 15 Seiten. Dann werden wir diesen Weg, diesen Pfad, diesen Prozess sehen, durch welchen uns Baal Islam durchbringen möchte. Und dann werden wir über diese Dinge, über all diese Zustände nachher sprechen werden können. Punkt 17.
Und nun versuchen wir zu verstehen, worin die Bösartigkeit der Schlange bestand, von welcher die Weisen außerdem zu unserer Kenntnis sagten, dass sie in Sam eingekleidet war.
Ich möchte euch nur zurückbringen. An keinem Text steht über Adam schon etwas auf klare Weise geschrieben. Sucht. Aber nur wirklich von authentischen Quellen. Wenn ihr wollt, sucht. Es gibt in keinem Quelltext etwas so niedergeschrieben, was wir über Adam HaRishon verstehen können. Das ist der einzige Ort hier, jetzt in diesem Artikel, und es ist auch schwer. Und das mit Absicht verbergen es die Weisen mit 10 Verhüllungen. Und er auch noch zusätzlich. Denn wenn wir nicht durch diese Verhüllungen, durch unsere Arbeit, durch unsere Empfinden, durch unsere Bemühungen durchdringen, werden wir diese Dinge nicht erfassen. Es wird uns an Kelim, an Werkzeugen mangeln. Vorwärts.
Nochmals. Punkt 17. Und nun versuchen wir zu verstehen, worin die Bösartigkeit der Schlange bestand, von welcher die Weisen außerdem zu unserer Kenntnis sagten, dass sie in Sitra Mevuta eingekleidet war, also in die verunreinigende Kraft, und dass ihre Reden daher sehr erhaben waren. Die Schlange sagte, hat der Schöpfer euch etwa verboten, von allen Früchten des Gartens zu essen? Das bedeutet, dass sie zu ihr von etwas sprach, was sie bekanntlich nicht geboten wurde. Und so fragte sie nach der Weise der Analyse. Das heißt danach, woher die Frau weiß, dass es verboten ist, von den Früchten des Baumes der Erkenntnis zu essen. Vielleicht ist es euch verboten, von Früchten aller Bäume des Gartens zu kosten. Und Eva, die Frau, sagte, von allen Früchten des Gartens werden wir essen. Doch vom Baum der Erkenntnis werden wir nicht essen. Und wir werden ihn nicht anfassen, auf dass wir nicht sterben. Und hier gibt es zwei schwerwiegende Richtigstellungen. Erstens, das Anfassen war niemals verboten. Worin hat sie denn also das Verbot gebrochen? Und zweitens, zweifelte sie an den Worten des Schöpfers. Denn der Schöpfer sagte, eines Todes werdet ihr sonst sterben. Und die Frau sagte, auf dass wir nicht sterben. Ist es etwa möglich, dass sie dem Schöpfer noch vor der Sünde nicht geglaubt hat? Doch die Frau antwortete der Schlange gemäß ihrer Frage, da sie wusste, dass der Schöpfer es verbot, weil die Früchte aller Bäume des Gartens süß, angenehm und zum Verzehr geeignet sind, nicht aber die Früchte dieses Baumes. Er befindet sich innerhalb des Gartens, sodass sie schon in seiner Nähe war, ihn berührte und darin einen Geschmack verspürte, der schlimmer war als der Tod. Und so hat sie sich aus ihrer Erfahrung heraus davon überzeugt, dass sogar bei einer Berührung Lebensgefahr besteht, und hat begonnen, die negativen Gebote zu verstehen, von denen sie von ihrem Mann erfahren hatte. Und niemand ist klüger als der Erfahrene, und auf das wir nicht sterben, weist auf eine Berührung hin. Offensichtlich war die Antwort vollkommen befriedigend, denn wer kann sich einmischen und der Geschmacksempfindung eines anderen widersprechen? Doch die Schlange widersprach und sagte, keines Todes werdet ihr sterben, da der Schöpfer wusste, dass an dem Tage, da ihr von seinen Früchten kostet, sich eure Augen öffnen werden. Und man muss präzisieren, was in diesem Fall die Öffnung der Augen bedeutet. Ihr wurde etwas Neues mitgeteilt, denn die Schlange bewies ihr, dass es töricht ist zu glauben, der Schöpfer hätte in seiner Welt etwas Böses und Schadenbringendes erschaffen. Natürlich kann es in Bezug auf den Schöpfer keinen Schaden und nichts Böses geben. Und die Bitterkeit, die sogar nahe einer Berührung spürbar ist, ist nur für euch wahrnehmbar. Denn nachdem ihr das verzehrt haben werdet, werdet ihr über euch selbst emporsteigen. Und nur deswegen bedürft ihr einer größeren Heiligkeit während der Ausführung einer Handlung mit der Absicht für den Schöpfer, um die Absicht zu verwirklichen, für welche ihr erschaffen wurdet. Und folglich dient das, was euch als Böses und als Schaden erscheint, nur dem Zweck, dass ihr die größere Heiligkeit begreift, die von euch erforderlich ist. Doch an dem Tage, da ihr von ihr gegessen habt, bedeutet, dass wenn eine Handlung in Heiligkeit und Reinheit klar wäre wie der Tag, ihr dann gleich dem Schöpfer zwischen Gut und Böse unterscheiden könntet. Das heißt, genauso wie es beim Schöpfer absolute Süße ist, so werden auch bei Gut und Böse im absoluten Vergleich Süße und Wonne sein. Doch es blieb noch Platz für Zweifel in den Worten der Schlange, denn der Schöpfer selbst sagte nichts davon. Und daher bestimmte die Schlange, indem sie sagte, der Schöpfer weiß, dass an dem Tag, da ihr von den Früchten dieses Baumes kosten werdet, eure Augen sich öffnen werden. Das heißt, seitens des Schöpfers war es überflüssig, euch das mitzuteilen, denn er weiß doch, dass, wenn ihr eure Herzen darauf ausrichten werdet, von der Heiligkeit zu kosten, sich eure Augen von allein öffnen werden und ihr ihre ganze Größe begreifen werdet, da ihr außergewöhnliche Süße und Wonne verspüren werdet. Und daher besteht keine Notwendigkeit, euch das mitzuteilen, denn in euch ist doch die Kraft der Analyse eingeprägt, den eigenen Nutzen zu erkennen. Doch sogleich heißt es, und die Frau sah, dass die Früchte des Baumes gut zum Verzehr sind und dass eine Augenweide ist. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf ihre Worte verlassen hat, sondern dass sie hingegangen ist und selbst geprüft hat, nach ihrem Wissen und ihrem Verstand, und sich gereinigt hat, wobei sie eine noch größere Heiligkeit erhielt, um dem Schöpfer Vergnügen zu bereiten und die von ihnen geforderte Absicht zu vollenden und nicht zu ihrem eigenen Genuss. Sodann öffneten sich ihre Augen, wie die Schlange sagte, und die Frau sah, dass die Früchte des Baumes gut für den Verzehr sind. Nachdem sie also gesehen hatte, dass er eine Augenweide ist, dass der Baum eine Augenweide ist, also noch bevor sie ihn berührte, empfand sie Süße und ein riesiges Verlangen. Nachdem sie ihn nur angesehen hatte, verspürte sie einen solchen Drang, wie sie ihn noch niemals zu keinem Baum des Gartens empfunden hatte. Und es wurde ihr auch klar, dass der Baum Wissen verleiht. Das heißt, dadurch, dass er sogar von weitem anziehend ist und Verlangen entfacht, gibt es zu verstehen, dass sie dafür erschaffen wurden, um von seinen Früchten zu kosten. Darin besteht das Ziel, wie die Schlange ihr offenbarte. Und nach all diesen klaren Schlussfolgerungen nahm die Frau eine Frucht vom Baume und aß und gab sie auch ihrem Mann und er aß. Und der dies schrieb, präzisierte mit den Worten, mit ihr, also mit der reinen Absicht nur für das Geben und nicht für sich. Und das ist der Hinweis des Verfassers, ihrem Mann mit ihr zu geben, also mit der Absicht für den Schöpfer.
Ja, bitte fragen.
Rav, also es sieht so aus, dass die Frau eigentlich nichts gemacht hat, was nicht der darin liegt, dem Schöpfer Zufriedenheit zu bereiten. Also wenn dem so ist, wo ist dann die Sünde?
Die Frau hat keine Sünde begangen. Ich habe heutzutage Angst, was anderes zu sagen.
Ja, also wenn wir gesprochen wird jetzt nicht über die Frau. Gesprochen wird über die Stufe im Menschen. Warum? Also, sie wollte dem Schöpfer Zufriedenheit bereiten.
Niemand ist hier schuld. Es haben sich nur Kelim offenbart, die aufkommen müssen, denn ohne sie wären wir nicht zum Schöpfungsziel gelangen können, um dem Schöpfer gleich zu sein, so wie er zu sein. Ja. Und außerdem, wir reden ja nicht über eine Frau oder Mann. Mit den Eigenschaften.
Also, als sie vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, wovor haben sie angefangen, sich zu schämen? Womit haben sie sich bedeckt?
Sie haben angefangen zu benutzen, die empfangenen Kelim. Zuerst hatten sie einen Schirm gehabt. Und danach, als sie selbst weitergemacht haben, dann haben sie offenbart, sie haben keinen Schirm, diese Kelim zu benutzen mit der Ausrichtung des Gebens. Warum nicht? Weil sie selbst das nicht tun konnten. Die höheren Kräfte könnten es tun, aber sie selbst nicht. Und das war der Unterschied zwischen dem, was von oben kommt und was sie von unten benutzen können. Weil das äußere Kli sich offenbarte, das Kli von Achab, das wahre Kli und der Unterschied zwischen dem, wie der Schöpfer die Kraft gibt und das, was das Geschöpf wozu fähig ist. Es ist klar, Adam anfangs war Galgalte Beinaim, da hatte er nichts anderes. Galgalte Beinaim ist auch nicht so präzise, denn Galgalte Beinaim gehört auch zu Achab. Das sind andere Galgalte Beinaim. Wenn ich Achab benutze, dann alle Lichter gehen durch Galgalte Beinaim hindurch und bekommen eine Veränderung. Aber das ist der Punkt. Er hat die Erkenntnis gemacht und wenn so ist, war doch alles gut, oder? Der Prozess müsste doch gemacht werden. Das ist beim ersten Biss, wenn es von oben kommt. Deshalb kam es von alleine, aber dann, als er selbstständig das benutzen wollte, als er zum zweiten Mal probierte, als ich selbst geben möchte, den Genuss, dann Schluss kann nicht mehr. Hier offenbarte sich, ich wollte so nicht, ich dachte so nicht, es zerbrach, ich war das nicht. Okay, es gibt keine Ansprüche. Es hat sich ein Kli offenbart. Es hat sich der Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf offenbart. Ziemlich wesentlicher. Und jetzt gibt es was zu korrigieren. Aber natürlich, das ist kein Adam, keine Eva, auch nicht diese Geschichten, diese Märchen. Nein, wer achtet das darauf überhaupt? Vielleicht irgendwo in den Religionen. Das heißt, das, was wir lernten über das Embryo, über die Empfängnis heute Morgen, das heißt, der Mensch tut etwas von sich, egal, ob er welche gute Absicht er hat, aber alles, was von ihm selbst kommt, das ist kommt zu einem Mangel. Ja, wie kann man in diese Wirklichkeit, wenn der Mensch zur Erkenntnis des Bösen kommt, dass alles, was er hat, hat er Eigennutzen davon. Klar, wie kann man in so eine Wirklichkeit, wie kann sich der Mensch im Zustand sein, wenn ich nicht mehr werde dann? Raff, ich hefte mich an den Schöpfer und gibt es in dieser Handlung, wenn ich nicht mehr werde, dann? Ja. Ist das Galgal der Weinheim? Ja. Wenn ich mich andocke, Achab bekomme ich. Es gibt niemanden außer ihm, aber das ist in eine noch mehr Anhaftung. Es offenbaren sich noch mehr empfangene Kelim. Ich bin noch mehr mit ihm verbunden. Also warum, wenn ich sage, wenn ich nicht mehr werde, dann? Natürlich ist das auch in meiner Handlung und natürlich in einer permanenten Anhaftung. Natürlich. Nur der erste Punkt, Ibur, den wir jetzt erreichen müssen, all der Rest ist in mehr und mehr Überwindung hinzuzufügen. Schüler, was ist dieses Ich, was die Handlung beimischt, wenn ich nicht mehr werde dann, dass es nicht hier entgegengesetzt wäre? Raff, der Punkt im Herzen, die Wirklichkeit, die in mir von vornherein eingelegt ist. Ich habe den Punkt, den einen Punkt. Wo schreibt der Rabash oder Balsalam, ich sehe diesen Punkt? Okay, egal. Rabash. Drei? Schüler, in den Unterrichten bezüglich Ibur, dem Gefängnis, wenn der Mensch sich annulliert, muss sich dazu bringen, es gibt niemanden außer ihm. Und manchmal sagen sie, wenn du so sagst, geh zum Friedhof. Aber ich will verstehen, wo ist dieser Punkt? Der Zustand, wenn ich nicht mir werde, dann, wo dann ein Mangel entsteht. Raff, du verbindest dich ja mit dem Schöpfer. Wie kann es denn einen Mangel darstellen? Schüler, aber das, was der Mensch lernt aus seiner Erfahrung, alles, was mit seinem Eigennutz zu tun hat, Raff, umgekehrt, je mehr Aviut du hast, desto mehr hast du an etwas, dich anzuheften. Ich verstehe dich gar nicht. Wenn das Aviut, das sich zeigt, du kannst kannst noch mehr mit dem Schöpfer verbunden, kannst mit ihm angeheftet sein und offenbarst noch mehr Licht und er hängt von dir ab mit seiner Enthüllung. Natürlich dann, wenn ich nicht mehr werde, dann. Aber wie ich offenbare den Schöpfer? Das ist, welche Rolle kann es noch mehr geben? Welcher Zustand kann es noch besser geben? Natürlich, einerseits die vollkommene Annullierung, aber andererseits, das ist die Kraft der Handlung im Wirken. Ich verstehe, was das für eine Bedingung ist, damit man den Zustand möglich macht. Es müsste die Bürgschaft geben seitens der Gruppe. Der Schöpfer muss eine bestimmte Bedingung geben. Das ist der Punkt, wo der Mensch sich in die Anhaftung einführt, aber ziemlich künstlich. Raff. Du hast recht, aber geh noch nicht zum Friedhof. Noch nicht. Baruch, was willst du? In Bezug auf den Text. Können Sie bitte erklären, was ist Anfassung? Anfassen, was ist Zweifeln in verschiedenen ziemlich himmlischen Dingen? Raff, anfassen heißt anfassen. Es gibt verschiedene Stufen, empfangen und zu geben, zu geben. Es gibt Sachen, nennt sich nur anfassen. Aber das ist keine Einschließung, oder? Und was ist die Offenbarung der Augen? Die Offenbarung der Augen, Öffnung der Augen, wenn der Mensch beginnt, die empfangenen Kelim zu benutzen, er sieht das. Schüler, aber vor der Schlange, vor der Schlange was tun? Raff, wenn er die Absicht des Gebens benutzt, dann offenbart er die empfangenen Kelim dazu. Aber wie kommt noch dazu? Also die Bilder sind richtig, aber Eine Frage. Könntest du bitte den letzten Absatz mit einfachen Worten erklären? Raf, nein, das ist nicht mein Interesse, mit einfachen Worten zu erklären. Ganz ernsthaft. Ihr solltet verstehen, von hier gerade, was bedeuten diese Verhüllungen, die die Weisen absichtlich gemacht haben. Dass diejenigen, die durch diese Verhüllungen nicht durchkommen, verstehen nichts. Aber ihr werdet dann mit meiner Erklärung befriedigt sein und dann, nach einer Sekunde, vergisst ihr das. Es wird nicht eure Sache sein. Man muss das erlangen. Die Antwort an Igor aus Kiew, der fragt, was sind die anderen Bäume aus dem Gan Eden? Rav, die anderen Bäume bedeutet, man kann von allem den Rest genießen in verschiedenen Formen, außer der Frucht der Erkenntnis. Es gibt der Wille zu empfangen, um zu empfangen. Man darf es nicht anfassen. Es gibt die Absicht des Gebens. Man kann das auch nicht anfassen, weil du das von oben bekommst, um das ganze Licht zu erhalten. Und dadurch zerbrichst du das Kli, zerbrichst du den Wunsch, den Willen. Der Wille wird vollkommen mit dem Empfangen verbunden sein. Und die Schlange tritt ein. Achab ohne des Schirms, genannt Nachash. Die Schlange betritt den Wunsch, den Willen, schließt sich zum Willen an und die ganze also Frucht wird, um zu empfangen. Ab dem Moment. Und weiter kann man über die Korrektur sprechen. Die Schlange macht eine sehr gute Arbeit. Man muss ein Beispiel von ihr nehmen, wie sie immer vom Weg abkommen lässt, immer arbeitet gegen mich. Und das ist die Kraft, sehr starke, große Kraft. Ohne sie, wie kommen wir denn voran? Wie können wir wachsen? Stell dir vor, dass wir jetzt existieren, wie Tiere, niemand weiß wofür, wozu, und zu 100% aktiviert, betätigt, ohne jegliche Möglichkeit, sich von der Seite zu sehen. Was ist das für ein Leben? Verachtenswert. Nur um zu existieren, so sind alle Menschen auf dieser Welt. Was klärt sich dann? Was offenbart sich dann, Nif? Nachash, die Schlange. Die Schlange offenbart sich und dadurch beginnen wir uns zu entwickeln. Und sie ist unser Chaver, Freund. Okay? So, weiter. Wer? Garik, du machst letzte Zeit ja irgendwie Fortschritt. Wie alt bist du? 72. Heute. Oh, bis 120 hast du noch Zeit. Sehr schön, danke. Wir sehen, dass alles hängt von der Wahrnehmung der Wirklichkeit ab, stimmt's? Auch vor der Enthüllung, vor der vollen Enthüllung. Welchen Sinn sollte man hier haben, über diese Geschichten zu sprechen, die Menschheit durchgemacht hat? Rav, dadurch, dass wir erlangen wollen, was sie erlangt haben und geschrieben haben, dadurch verkürzen wir Zeit. Natürlich kann man sitzen und nichts tun. Früher der Wille zu empfangen, wenn der Wille zu empfangen bis zur Korrektur gelangt, der enthüllt das, wird korrigieren, dann was? Soll ich auf die Rente gehen? Gibt es einen Sinn, über so eine Geschichte zu sprechen? Welche Geschichte? Na, überhaupt. Das Moshe heute fragte, vor einer vollen Enthüllung. Denn dort ist doch, kann es anders sein. Verstehe ich nicht. Die Dinge, die es gab, sagen wir mal, das ist ja eine illusorische Welt. Ach so, dann fragst du was anderes. Du sagst, wie können wir darüber sprechen, was gestern war oder vor einer Minute oder vor 5000 Jahren? Stimmt, denn alles ist ja illusorisch, alles ist in unserer Einbildung. Ja, genau. Und es kann vielleicht Das kann auch so sein wie jetzt, wie wir jetzt wohnen, leben. Raff, na gut, wir müssen irgendeine Wirklichkeit besprechen, weil egal in welcher Sprache. Also dieses Bild, Ebenbild, wird uns weitergegeben, eine Art Ereignisse. Natürlich ist alles innerhalb von Kelim. Schüler, das kann auch anders sein, dieses Bild. Ja, genau. Hängt das von den Leuten, die drauf schauen, ab? Raff, wenn wir uns korrigieren, sehen wir, alles, was wir vorhin gedacht haben, alles stimmt nicht. Also zuerst werden wir sehen, dass es niemals das Böse gab. Zuallererst, es gibt nichts Böses auf der Welt. Das ist die erste Offenbarung. Und daraus folgen die anderen Veränderungen. Okay? Ich sehe, ihr seid schon euch ausgepresst. Oh, da habe ich meinen Freund dort. Los geht's. Dann lesen wir Zohar? Oder gibt es etwas zu sagen? Akoka, wie spät? Wie viele Minuten? Viertelstunde, okay. Raff, ich wollte fragen, was Sie sagten, dass es sehr wenig Verknüpfungen zu Adam Rishon gibt. Raff, ja, Sie haben nicht erklärt in einer klaren Art für uns. Es steht zwar geschrieben, aber die Erklärung ist nicht voll und nicht nah zu uns. Es gibt etwas in Teil 17 von Tess, Talmud 10 Sefirot, beginnend mit dem Punkt 14 und weiter. Es gibt in Etz Haim, Baum der Erkenntnis, etwas, nicht so viel, nicht so schön meine ich für uns, schöne Sicht. Es gibt einen Tropfen bei Ramchal, aber das alles ist in der Arbeit des Schöpfers, in der spirituellen Arbeit, muss sich offenbaren. Du wirst das erlangen und fertig. Schüler, wir haben in Ticha alles präzise gelernt. Vor ein paar Tagen war Ingenieur präzise. Sie haben alles gezeichnet, bemalt. Aber hier, das Studium hört sich komplett anders an. Adam, Eva, sie haben nichts Vorwort gesagt. Was ist denn diese Panim Meirot und Maspirot? Können Sie was erzählen, erklären? Raff, nein, ich will nicht. Ernsthaft, will nicht. Warum sollst du nicht so aufnehmen? Schüler, nein, wir versuchen das so aufzunehmen. Raff, du versuchst ja nicht mal. Ich kenne dich, da du nicht. Schüler, ich habe viele Fragen über den Text. Ich will aber verstehen, wie soll ich verbinden, was wir vor ein paar Tagen hatten mit dem Teil? Raff, ein paar Tage war so, aber jetzt so. Und? Wir lernen alles, wie man dem Schöpfer ähnelt, wie man mit dem Zustand Null verbunden sein kann. Schüler, ich versuche trotzdem zu fragen, Raff, auch was ich im Verstand quasi lerne, sage ich ja das auch nicht im Verstand, sondern ich sage das, damit man die Kraft in der Anhaftung bekommt. Ich lerne nicht, um meinen Verstand zu fühlen. Schüler, ich glaube, der Schöpfer spricht mit Adam, aber die Schlange spricht mit einer Frau, stimmt? Raff, weiß ich nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, wer mit wem spricht. Schüler, aber das ist, was wir gelesen haben. Raff, was willst du da draußen? Eine Szene machen? Ein Theaterspiel? Schüler, nein, ich frage, was sind diese Wünsche, die miteinander nicht verbunden sind? Raff, der Mensch spricht nicht mit dem Schöpfer, nur durch die Frau. Die Frau und die Schlange, alle beide verbinden den Adam mit dem Schöpfer zusammen. Raff, können Sie das bitte mehr erklären? Nein, ich habe es gesagt. Durch die Frau und durch die Schlange Adam verbinden.